Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria und ich bin voll froh, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein spannendes Thema. Es ist gerade das internationale Jahr der Bäuerinnen und warum mehr Weiblichkeit in der Landwirtschaft sein soll und welche Herausforderungen da mit dem einhergehen. Das bespreche ich mit der Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger und du bist jetzt gleich noch im Intro mit dabei.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Voll schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Irene. Wir haben eine Zeit gebraucht, dass wir uns jetzt getroffen haben. Du hast ein paar Zwischensteps noch gehabt. Ich glaube, du hast dort mal den Fuß gebrochen, wo ich dich unbedingt schon haben wollte. Und jetzt bist du endlich da. Freue mich sehr.
Danke für die Einladung. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Gut Ding braucht Weile.
Eindeutig. Und wir haben es so geschafft, dass wir genau rechtzeitig zum Jahr der Bäuerinnen quasi, internationales Jahr der Bäuerinnen, dass du da bist. Und das gefällt mir natürlich ganz besonders, weil du Bundesbäuerin bist und die Repräsentantin eigentlich für die Bäuerinnen in Österreich bist. Wer ist die Bundesbäuerin? Erzähl ein bisschen was von dir.
Ja, die Bundesbäuerin ist eine Funktion wie viele andere. Die Bundesbäuerin hat die Aufgabe, die Bundesländer, wo es ja immer eigenständige, autonome Bäuerinnenorganisationen durchaus auch unterschiedlich organisiert in den einzelnen Bundesländern gibt, einfach unter ein Dach zu bringen, gemeinsam Schwerpunkte zu setzen, mit aller Unterschiedlichkeit der Strukturen, mit aller Unterschiedlichkeit der Gegebenheiten in den Bundesländern, auch der Bewirtschaftung. Es ist ein Unterschied, ob ich Bäuerin im Morchfeld oder im Burgenland bin oder ich bin es in Tirol oder in Vorarlberg. Aber trotzdem das Gemeinsame zu finden, Themen anzugehen, Notwendigkeiten aufzuzeigen, die aus der Gemeinschaft der neuen Bundesländer kommen. Und das mache ich mittlerweile seit 5 Jahren und ich mache das mit großer Begeisterung. Und ich finde auch, dass die Gemeinschaft der Bäuerinnen so mit der Gleichheit der Herausforderungen, mit der Gleichheit der Anliegen, aber auch das, was wir erreichen wollen, einfach was Wichtiges ist und die Gemeinschaft aber auch was Kraftgebendes ist. Also wir haben jetzt wieder einen Bundesbäuerinnen-Tag hinter uns, der alle 2 Jahre stattfindet. Wir waren in Vorarlberg, wo 820 Frauen in einem Saal sitzen und so das Gemeinschaftsgefühl leben, sie austauschen, auch ihre Sorgen teilen. Und deshalb braucht es die Bäuerinnenorganisation und deshalb engagiere ich mich wirklich gern als Bundesbäuerin.
Voll schön. Ich glaube, dass das voll wichtig ist, wenn ich meine Bäuerinnen so rund um mein Leben quasi immer wahrnehme, dann sehe ich natürlich, das ist die absolute eierlegende Wollmilchsau. Also alles, was irgendwie zu tun ist, wird eigentlich gemacht. Man ist sich für nichts schade. Man greift überall hin und hat wirklich so einen Full-Time-Job. Wie schaut da deine bisherige Tätigkeit quasi als Bäuerin eigentlich aus? Also du bist ja auch Bäuerin und schon quasi beim Übergeben, aber wie war dein Leben bis jetzt?
Also ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof. Wir waren eine kleine, feine Familie, ohne viel Verwandtschaft. Aber es hat für uns als Kinder auch immer geheißen, fleißig mithelfen. Dann können wir oft noch Karten spielen gemeinsam. Und wir haben urlang keinen Fernseher gehabt bei unserem Hof, weil sich meine Mama da irgendwie dagegen gewehrt hat. Und ich bin mit meiner Schwester schon sehr arbeitsreich aufgewachsen, aber auch sehr wohlbehütet und sehr schön. Ich möchte es absolut nicht missen, die Zeit auch als Kind, obwohl wir immer mithelfen haben müssen, ob das im Stall war, ob das beim Heirechern war, ob es beim Räunerrechern war, es war Steinerklamm, egal. Wir sind als Mädels genauso dran gekommen, aber es war einfach eine schöne, intensive Zeit und das prägt dann. Und ich habe dann den Betrieb von meinen Eltern übernommen und geheiratet und mein Mann hat auch einen Betrieb, war auch der erkorene Hoferbe. Und wir haben halt die ersten Jahre unseres gemeinsamen Lebens probiert, die 2 Betriebe in einer Symbiose zu führen. Wir sind beide auf Milchbetriebe aufgewachsen und haben die übernommen. Und wir haben uns unsere Betriebe halt so gemacht und herkriegt oder einkriegt, sage ich jetzt mal, so wie es für uns passt hat. Wir waren immer die, die sich auch über Konventionen hinweggesetzt haben und gesagt haben, nein, es muss für uns keine 12.000 Liter milchgebende Kuh im Stall stehen. Ich will eine gesunde, langlebige, die mir jedes Jahr eine Kälbe bringt, die möglichst wenig Tierarzt braucht. Und wenn es 7.000, 8.000 Liter gibt, dann ist das reichlich für uns. Und wir haben auch immer noch eine Gemeinschaftsalm dabei, wo wir die Jungtiere draußen haben. Wir sind Weidebetrieb. Wir haben nie intensiv gewirtschaftet, aber so, dass es für uns einfach passt hat. Und das ist so für mich eine Grundbotschaft in meinem Leben. Es muss für einen selber passen. Es muss nicht für einen Nachbar passen oder für einen Huberbauer aus der übernächsten Ortschaft. Es muss für einen selber passen.
Kann man sich das jetzt vorstellen? Du hast deinen Nachbarbauer quasi geschnappt. Oder wie kann man zwei Höfe zusammenführen?
Nein, nicht ganz Nachbar, aber es trennt uns eine Entfernung von 3,5-4 Kilometer, also Luftlinie, sage ich jetzt mal. Also schon bewältigbare Distanzen. Wir waren auch teilweise, es hat einfach von der Gegebenheit gepasst. Es war jetzt nicht unüberwindbar. Es ist natürlich eine Challenge, zwei Standorte weiter zu bewirtschaften, weil wir haben seinen Hof als Milchviehstandort damals auserkoren und mein Hof, wo das Jungvieh halt war. Und wir sind das halt angegangen. Wir wollten nichts hinten lassen und wir sind verwurzelt auch in unseren elterlichen Betrieben. Und somit war das für uns eine Herausforderung, aber eine bewältigbare, nämlich im Gemeinsamen.
Jetzt ist die quasi nächste Generation schon bei euch am Start. Du hast, glaube ich, zwei Kinder und zwei Höfe. Dann geht es ja leicht, oder?
Wir haben zwei Buben. Der Große ist mittlerweile über 30, er ist da, wenn man braucht, er hilft gern mit, er ist auch sehr naturverbunden, aber es ist nicht sein Leben, das er für sie auserkoren hat. Der hat Zimmerer gemacht und ist jetzt Bewässerungstechniker. Und unser Jüngerer ist dann mit der Facharbeiterprüfung oder mit dem Facharbeiterbrief heimgekommen und hat gesagt, also er hat sich das jetzt gut überlegt, er ist jetzt 19 Jahre. Er wird schon am Hof bleiben, er wird schon gern Bauer werden, auch aus Verantwortungsgefühl vielleicht ein bisschen, weil es halt schon auch die Last, wenn einer schon weg ist vom Hof, dann am anderen schon größer liegt, weil das Vorleben ist das eine und auch das Motivieren, am Hof zu bleiben. Und er hat uns aber sehr klipp und klar mitgeteilt, aber in der Milchwirtschaft will er sein Leben nicht verbringen. Und das war natürlich schon ein Aha-Moment für uns. Und es kam dann eine Zeit des viel Überlegens, des viel Redens, des viel Fragen, was er sich so vorstellt. Und letztendlich die Idee, die er uns gleich präsentiert hat, er möchte gerne einen Geflügelbetrieb aufbauen, wo wir ja völlig fassungslos waren. Federvieh, Staub, Geruch, was auch immer, auf 650 Meter Seehöhe im Grünlandgebiet, auf unsere Ackerflächen jahrelang oder fast jahrzehntelang kein Getreide gewachsen ist, sondern einfach nur Feldfutter und Silomais als Futtergrundlage für die Rinder. Aber mit dem Thema beschäftigen, in vielen Gesprächen, aber auch dann in viel anschauen, Betriebe, was es so gibt, nämlich überhaupt keine Ahnung von einer völlig anderen Tierart habend, haben wir dann eine gute Lösung gefunden und haben dann die Wahl auf die Bio-Buten getroffen, weil die halt auch im Grünland sind, weil das war die Bedingung von meinem Mann, der gesagt hat, ja, am Anfang hat er ja gar nicht gewusst, Legehändel, Masthändel, Buten, was auch immer, es hat ihm ja selber irgendwo die Vorstellung gefällt. Und die Bedingung von meinem Mann war dann, oder vom Papa war, dass er gesagt hat, mir kommt kein Viech ins Haus, was kein Sonn und keine frische Luft und keinen freien Himmel hat. Und somit sind dann die Biobuten als Kompromiss eingezogen. Und es war eine gute Entscheidung und es war für die Familie die richtige. Wir haben nach wie vor Rinder für die Bewirtschaftung unserer Grünlandflächen. Wir haben Weidekalbinnen und Weideochsen. Wir betreuen auch die Almflächen nach wie vor und somit ist es ein guter Kompromiss, wo auch die Garantie ist vielleicht zu viel gesagt, weil die Garantie hat man für nichts im Leben, aber wo die Voraussetzungen einfach so sind, dass der Johannes, unser Jüngerer, einfach seine Vision so umgesetzt hat, dass es für ihn lebenswert ist, den Betrieb weiterzuführen.
Mhm. Ja, voll schön, dass da so offen seid. Ich glaube, dass das, glaube ich, ganz wichtig ist. Das ist ja ein Thema, das dir immer am Herzen liegt. Hofübergabe, die nächsten Generationen. Die Herausforderungen sind da groß. Und dass man auch die richtige Person eigentlich hat. Jetzt hat man zwei Kinder, vielleicht ist gar nicht geeignet. Wie mutig ist man nachher, dass man eigentlich sagt, okay, man gibt es in andere Hände sogar vielleicht oft. Und wo man dann das Glück hat, natürlich, dass ein Kind interessiert ist, ist voll schön. Aber wo man dann sehr oft, wie sehr oft, ist nicht eröffnet, was sie eigentlich wollen, dann ist es schwierig. Gell?
Ja, es ist natürlich, es ist das größte Glück, wenn der Betrieb in die nächste Generation geht, keine Frage. Aber wir sehen natürlich auch ganz viele Betriebe, die nicht aus wirtschaftlichen Gründen die Hof- oder Stäute schließen, sondern einfach, weil keiner da ist, der es weitermachen will, der den Idealismus hat, der vielleicht schon in anderen Berufen Fuß gefasst hat, ein einfacheres Leben hat, weil man darf ja nicht verleugnen, dass Landwirtschaft schon einen gewaltigen Workload hat, an Belastungen, an Herausforderungen, an, wie soll ich sagen, an immer wieder Schwankungen in der Wirtschaftlichkeit, was durch Preise bedingt ist, wie auch immer. Ja. Aber es gibt auch viele Leute, mir hat unlängst wieder ein junger Bursch angerufen, der einen Hof sucht. Mhm. Also Leute, die Voraussetzung von zu Hause nicht haben. Und da gibt es ja diesen Verein Perspektive Landwirtschaft, die eben diese außerfamiliäre Hofnachfolge auf den Weg bringen wollen, die Abgebende und Suchende probieren zu matchen und da durchaus schon Beispiele haben, wo es wirklich gut funktioniert und natürlich auch welche, wo es nicht funktioniert. Aber das hat man in familiären Hofübergaben auch, wo es dann einfach nicht gut funktioniert. Und ja, ich glaube, jede Chance, die sie auch bietet, sollte man schon auch angehen. Weil ich glaube, dass wenn ein Stalltier oder ein Hoftier einmal zu ist, es ganz schwer ist, wieder diese aufzumachen.
Absolut. Man muss da wirklich auch sehr aufrichtig sein, denke ich mir, wenn man da hinschaut, natürlich als außenstehender Mensch, wie ich jetzt auch von der Wirtschaft ein bisschen kommend, so, sozusagen, dann denke ich mir sehr oft, ein Hof ist halt einfach auch ein unternehmerisches Dasein sozusagen. Und wenn du die Qualität nicht hast, dann ist es schwierig, als Mensch das handeln zu können, weil es natürlich eine enorme Verantwortung ist und was ist, was ich auch schwer anfühlen kann. Und ich glaube, ein Mensch, für den sich das leicht anfühlt, sozusagen, das ist halt dann der Unternehmer, der einfach auch große Entscheidungen treffen kann, der was auch mit finanziellen Herausforderungen umgehen kann und auch unternehmerisch denkt quasi. Das ist, glaube ich, schon immer ganz, ganz wichtig. Das war vielleicht früher gar nicht so wichtig, weil einfach so viele Menschen auch da waren. Wenn ich unsere Höfe anschaue, die sind ja alle so groß, denkt man sich vielleicht, warum ist eigentlich ein Hof so groß? Und natürlich das ganze Gesinde, die ganzen Menschen, die da mitgearbeitet haben, meine Großeltern, also meistens war es so, wenn ich jetzt so an die Urgroßeltern und so weiter, hast du ja immer irgendwie einen Magd oder mehrere Knechte gehabt am Hof, die einfach mitgelebt haben, wie Familienmitglieder fast eigentlich. Gell? Das war ja riesig eigentlich. Und dann ist eigentlich auf viel Schultern gelastet, finde ich auch immer, weil du hast oft guten Knecht gehabt oder gute Magd, dann hat der Bauer gar nicht immer der sein müssen, hat wieder die nächste Generation vielleicht der sein können, der was wieder mehr draus gemacht hat oder sowas. Also ich, wenn du so ein bisschen geschichtlich da schaust, finde ich es eigentlich immer spannend. Jetzt ist halt meistens eine Person und auf der lastet extrem viel. Das, was man früher ein bisschen breiter machen hat können. Ist das ja mehr Generationen Haushalt sozusagen oder wie viele Generationen habt ihr am Hof?
Nein, wir sind wohl drei Generationen am Hof, aber wir haben jeder unsere eigene Wohneinheit. Also wir haben da schon relativ bald einmal das getrennt, weil wir gesehen haben, dass es für uns besser ist. Aber es hat sich natürlich, und du hast es vorher angesprochen, ganz viel auf den Betrieben durch die Technisierung auch geändert. Ja? Es ist nicht mehr notwendig, dass so viele Menschen am Hof sind, würde es auch gar nicht tragen, nämlich auch in dieser Bescheidenheit zu leben, wie das früher der Fall war, durch die gesellschaftliche Entwicklung, durch den Wandel, den Idealismus kein freies Wochenende zu haben, nicht zweimal im Jahr mindestens auf Urlaub zu fahren, der ist halt auch vielfach schon abhanden gekommen. Und es ist halt so, bei einem tierhaltenden Betrieb hast du Verantwortung 365 Tage im Jahr für deinen Viehbestand. Ja? Und ein Mehrgenerationenhof kann das leichter abdecken. Und ich weiß, am Anfang unserer Ehe war ein fixes Rall eindeutig, wo jedes Wochenende einmal haben wir Dienst gehabt, die Jungen, und am nächsten Wochenenden hat der Schwiegervater gemolken. Und das war gut eingeteilt, ja. Das wird heutzutage schon eine Challenge, das so einzuteilen. Funktioniert vielerorts, Gott sei Dank. Aber grundsätzlich das Bewusstsein, nicht regelmäßig ein freies Wochenende zu haben oder bei einer jeden Geburtstagfeier oder am Heiligen Abend oder am Ostersonntag dann Nachmittag wieder in den Stall zu müssen, ist schon was durchaus eine Herausforderung ist.
Klingt nach Mama sein sozusagen. 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Ja. Ist ähnlich dem. Also liegt es eigentlich der Frau, muss man ganz ehrlich sagen, auch wahrscheinlich, weil wir das in die letzten Generationen auch so gemacht haben und eigentlich gut für Dinge sorgen können. Und das ist, finde ich immer, gleich der nächste Punkt eigentlich fast, der mir gleich ins Auge gestochen ist, wie wir uns die Statistik wieder mal hergeholt haben, wie viele Betriebe eigentlich in Österreich von Frauen geführt sind, 36.000, das macht mehr als ein Drittel aus. Wenn man im Vergleich schaut, Deutschland sind nur 11% und in der Schweiz nur 7% weiblich geführt an Betriebe. Warum ist es so in Österreich, dass da echt ein Frauenvormarsch ist bei unseren Bauern und Bäuerinnen oder beziehungsweise im landwirtschaftlichen Betrieb?
Ja, ich kann das so wirklich auch nicht beurteilen, aber es ist natürlich ein Großteil der Betriebe, die von Frauen geführt werden, ist dort, wo die Männer außerlandwirtschaftliches Einkommen oder Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, auch aufgrund der Größe der Betriebe oft. Und da halt die Frau daheim, wir haben das auch umgekehrt, wir haben Betriebsführer, wo Männer einfach den Hof schupfen und Frauen arbeiten gehen. Aber dort, vor allem auch im Westen, haben wir da einen hohen Anteil an Betriebsführerinnen, wo eben die Herren außerhalb arbeiten, weil es notwendig ist, weil es einfach ein notwendiges Zusatzeinkommen zu haben. Und es gibt nur 2-3 Länder europaweit, die einen höheren Frauenanteil haben, aber wir sind eben in einem guten Drittel als weibliche Betriebsführerinnen unterwegs und dann haben wir noch weitere 12%, wo Mann und Frau gemeinsam die Betriebsführung haben.
Aber es ist eigentlich eine wirtschaftliche Entscheidung sozusagen oft oder sehr oft. Und gerade jetzt, wo man Westen natürlich auch nimmt, wird es oft sein, dass man touristisch wahrscheinlich gut verfügbar ist, was jetzt Pisten präparieren oder sonst irgendwas betrifft, wahrscheinlich die Männer gut einsetzbar und auch gute Jobs mit einem guten Verdienst sozusagen.
Ja, und die Frauen dann auch oft eben ein Standbein haben, wie ein Hofladen oder Urlaub am Bauernhof, die ein paar Fremdenzimmer mitbetreiben am relativ überschaubaren landwirtschaftlichen Betrieb, sage ich jetzt einmal. Wobei die Größe nicht immer das Entscheidende ist, weil im Westen ein paar Hektar in der Steilmark zu bewirtschaften, ist auch viel Arbeit und gehört auch gemacht, weil einfach das touristische Landschaftsbild gepflegt gehört. Und da braucht es auch viel Mannes- und Frauenkraft, um das auch teilweise händisch zu bewerkstelligen.
Das vergessen wir sehr oft eigentlich, warum uns Österreich so gut gefällt. Das ist eigentlich Bauer und Bäuerinnen gemacht, sozusagen.
Natürlich. Ja.
Unsere Kulturlandschaft, die wir eigentlich so genießen, als touristischen Raum auch nutzen und der Tourismus eigentlich das auch nutzt. Ich glaube, da ist immer für uns auch immer voll wichtig, das ein bisschen nach außen zu tragen. Wir haben jetzt einen Report gemacht über diese Thematik Landwirtschaft, Lebensraum und Tourismus, wo wir das auch nochmal wirklich ausgearbeitet haben, wie die Abhängigkeit ist. Und die ist natürlich massiv eigentlich, aber man lebt es eigentlich oft gar nicht so, weil dann sehr oft am Teller nicht unbedingt Österreich liegt, aber wenn wir in Österreich produzieren sollen, und das sollen wir, weil wir einen schönen Kulturraum brauchen für die Vermarktung Österreichs, dann muss natürlich auch das Hauptprodukt, das was da rauskommt, nämlich das Lebensmittel am Teller sein, auch in der Gastronomie. Und das ist auch ein Grund, warum wir alle, so wie du auch, für die Herkunftskennzeichnung natürlich einsetzen. Jetzt hast du zuerst gesagt, dein Sohn macht den Betrieb weiter als Butten, Bio-Butten-Produzent sozusagen. Bei der Bio-Butte ist es immer so, wenn man durch den Supermarkt geht und ein bisschen wahrnimmt, was der Kilopreis Bio-Butte kostet, dann sage ich immer bei meinen Vorträgen, es ist eigentlich so, dass man das Tierwohl wirklich vor sich hertragen muss, wo man bei der Bio-Butte noch zum Tierwohl greift, also zur höchsten Form, nämlich Bio, dann macht man es wirklich ernst, dann ist der Wert wirklich unumstößlich sozusagen und wird nie aus dem Einkaufswagen rausfallen, selbst nicht, wenn die 40-Euro-Marke überschritten wird pro Kilo, was echt hart ist, muss ich wirklich sagen, wo man selber dann einmal überlegt, boah, Wahnsinn, das ist ja wirklich ein Preis, der tut dann richtig jeden weh, auch der, was jetzt vielleicht nicht oft nachdenkt, was er für Lebensmittel ausgibt. Und die Biobutter ist natürlich was, was jetzt in Österreich nicht so nachgefragt ist aufgrund des Preises. Also da hört sich dann das Tierwohl wieder auf. Das, was wir uns gesellschaftlich da immer wieder einfordern. Spätestens dann, wo wir den Preis sehen. Wie wird es da in der Vermarktung ausschauen bei Eichernhof jetzt?
Also wir vermarkten unsere Biobutten hauptsächlich in Deutschland, werden in Südbayern geschlachtet und unter dem Label Naturland vermarktet. Und wie du sagst, es kehrt einfach auch ganz viel Bewusstseinsbildung bei den Konsumentinnen und Konsumenten dazu, damit eben am Ende des Tages nicht der Preis im Regal entscheidet, sondern wenn ich weiß, unter welch hohen Standards Biobutten in Österreich produziert werden, dann hat das Fleisch eben diesen Wert. Aber wie du sagst, es ist eine Herausforderung, nicht für jedermann leistbar, leider, aber wenn ich das Bewusstsein dafür habe, warum es so ist, dann fällt es mir vielleicht leichter, auch bereit zu sein, diesen hohen Preis zu bezahlen.
Jetzt sind wir im Geflügelbereich in Österreich echt der Leuchtturm, muss man sagen, also jetzt weltweit, weil niedrigste Besatzdichte, geringster Medikamenteneinsatz, Tiergesundheitsdienst, was auch immer. Also wir haben wirklich ganz viele Themen, die in anderen Ländern einfach gar nicht gelebt werden. Also ich kann, weil mir das auch in Wien oft passiert, naja, was ist da jetzt, da ist ja die Regionalität, ist ja eigentlich Ungarn oder Polen näher, wie jetzt, keine Ahnung, ein steirisches Händel oder was auch immer. Ist irgendwie klar, dass man da zu sowas greift, aber es ist halt ein massiver Unterschied, also in der Haltung. Und der Preis kommt ja nicht von ungefähr, warum wir höhere Preise haben oder so derartig hohe Preise haben, auch gegenüber jetzt sächende Länder, ist natürlich das, weil wir eben, wie gesagt, so produzieren, dass Tierwohl einfach auch sichtbar ist und auch gelebt wird. Und ja, es ist voll schade, sowas zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir in Österreich was produzieren, was wir nachher eigentlich in Österreich nicht konsumieren, weil es uns dann wieder doch zu teuer ist, obwohl jeder sagt Tierwohl, Tierwohl, Tierwohl. Und dann greift man zu keiner Biobutter. Müsste man halt seltener konsumieren und dafür halt hochwertiger vielleicht, war eine Idee.
Ja, in geringen Mengen wird es eh verkauft und wird auch vermarktet. Aber wie du sagst, und vor allem, ich sehe das ja oft bei mir am Hof, da gingen Spaziergänger, Wanderer vorbei an der Hohen Wand, nahe Erholungsgebiet der Wiener, und dann sagen uroft Leute, also diese Buten würde ich auch essen. Mhm. Also das sieht man schon, man kann auch mit Bildern oder mit Gegebenheiten ganz viel Bewusstsein bei den Konsumentinnen und Konsumenten hervorrufen. Ne?
Ja, generell glaube ich, dass das viel wichtig ist, wenn wir hinschauen, dass man dann sehr oft nicht mehr so urteilend sind, sondern dass man einfach also jetzt ein Verständnis kriegt für viele Dinge, weil irgendwie muss ja gemacht werden. Gell? Und wenn ich dann mal mithilfe, sowieso, das war eigentlich sowieso das Beste, ich finde immer freiwilliges soziales Jahr, so eigentlich, also nicht freiwillig sein, sondern so von jedem verpflichtend sein, weil ich einfach denke, du würdest so andere Perspektiven kriegen auf alles.
Du hättest bei mir Unterstützerin.
Ja. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Plan, ihr habt es gehört. Das ging einmal. Ich finde das nämlich wirklich, also ich glaube, jeder Mensch, der was irgendwann einmal, und das ist halt doch am Land oder so irgendwas, also ich bin ja auch eine andere Generation, wir haben halt einfach daheim mitgeholfen. Und du bist halt immer zum Arbeiten eingeteilt gewesen. Das war jetzt wurscht, ob du daheim im Betrieb mitgeholfen hast oder ob, weiß ich nicht, also bei uns war nie, das habe ich mir jetzt wieder mal gedacht, wir hätten im Garten oder sowas, wir haben wirklich alles verwertet. Also wenn jetzt gerade der Zenit vor die Ribissel war, da hätte es keinen Bohnen gegeben, weil einfach nur jetzt zum Ernten ist und morgen fallen sie runter oder keine Ahnung. Und da hast jetzt Bärl hast vom Bohnen aufgelaubt und das haben wir verkocht, weil es einfach so wertvoll war. Einfach unser ganzer Keller war voll eingemacht, Marmelade, Kompott, was auch immer. Und mit dem haben wir das ganze Jahr gelebt eigentlich. Und das war also unglaublich gut. Und dann, und diese Wertigkeit hat sich extrem verschoben. Und dann denken wir uns immer, und ich merke das immer, gerade in der Stadt wird das voll anders gesehen, weil man sich da immer denkt, na, warum macht man das mit Maschinen, warum tut man das nicht mit der Hand und keine Ahnung. Und dann jeder, der was dann einen Tag nur irgendwo händisch was macht, der wird dann sagen, okay, danke, dass es eine Maschine gibt. Das ist ja das eigentlich. Natürlich, und du weißt es am allerbesten, was das bedeutet, dass man eigentlich maschinelle Unterstützung hat und dass das einfach wichtig ist und dass er Sicht auf das braucht und dass wir uns alle romantisiert vorstellten, dass wir mit der Hand möchten, aber dass das mehr als Geschichte ist.
Nein, es ist natürlich das Ursprüngliche, das Echte, was einen Wert hat und das händische Tun. Natürlich brauchen wir maschinelle Unterstützung, aber schauen wir mal in andere Länder der Welt, unter welchen Bedingungen, mit welchen Ressourcen dort Frauen produzieren, dort ernten, dort arbeiten mit ganz viel Handarbeit. Es ist nicht jedes Land so hochtechnisch unterwegs, wie wir es in Europa gewohnt sind. Oder vielleicht noch technisierter in anderen Teilen dieser Welt. Aber wir haben auch Teile auf der Welt, wo Frauen noch ganz, ganz anders arbeiten müssen und viel körperlicher, als wir das tun. Aber du sagst es richtig, es ist früher einfach der Wert von Lebensmitteln, von dem, was wächst rundherum, einfach anders gesehen worden als heute. Es ist auch die Verfügbarkeit, glaube ich. Wir kriegen heutzutage Erdbeeren das ganze Jahr im Regal. Wir haben kein Regal, was nicht prall gefüllt ist. Es gibt jede Sorte Gebäck, auch um 18 Uhr teilweise noch, was dann wieder zu viel unverkaufter Ware führt. Also wir haben schon auch ein Stück weit eine Luxusgesellschaft im Wohlstand verwähnt, sage ich jetzt einmal. Und dann so das Ursprüngliche noch zu erkennen und den Wert ist halt dann einfach auch für viele gar nicht mehr einfach, weil es einfach keine Berührungspunkte mehr gibt, weil sie es nicht gesehen haben. Dafür sind wir auch von den Bäuerinnen so dahinter, dass jedes Schulkind im Laufe seiner Zeit einmal auf einer Schule am Bauernhofbetrieb gewesen sein muss oder eine Seminarbäuerin in der Schule oder auch die Bäuerinnen. Wir haben seit über 10 Jahren jetzt den Aktionstag der Bäuerinnen, wo nicht die Seminarbäuerinnen, sondern einfach nur die Funktionärin, die Bäuerin vor Ort, erste oder zweite Klasse Volksschule mal besucht, so ein bisschen einen Erstkontakt herstellt und auch den Pädagoginnen und Pädagogen das Angebot von den Seminarbäuerinnen mitbringt, damit wir einfach auch in die Breite kommen, was es alles an tollen Angeboten gibt. Und du weißt es, wie seit über 30 Jahren die Seminarbäuerinnen ihre Programme fahren in den vom Korn zum Brot, der Weg der Milch, vom Huhn, also vom Huhn zum Ei. Oder viele auch für ältere Kinder haben wir da Bildungsangebote, die gebucht werden können. Und das bewerben wir seitens der Bäuerinnen, damit auch die Pädagoginnen und Pädagogen dann aufbauend was machen können. Wir haben aber auch, wo gemeinsam mit Landschaft Leben, ihr auch Vortragende seid, dieses Weiterbildungsformat für die Pädagoginnen, den Lehrgang Lebensmittelwissen. Es gibt die tolle Plattform landwissen.at, wo sämtliche pädagogische Inhalte aufbereitet sind von allen Stakeholdern, die auch zusammenhelfen müssen. Und ich glaube, das ist was ganz was Wichtiges, ob das jetzt die Bäuerinnen sind, die Landwirtschaftskammer ist, Landschaft Leben ist, die Esserwisser sind, wo es so viele tolle Dinge an bewusstseinsbildenden oder auch verständnisschaffenden Formaten vorhanden sind, dass man die alle irgendwo bündelt, um hier ein breites Angebot auch zu haben. Und natürlich müssen wir bei den Kindern ansetzen, weil es gibt so wenige Kinder, die heute noch sagen können, meine Tante, mein Onkel, meine Oma hat einen Bauernhof, weil wir einfach auch immer weniger werden.
Voll. Also das ist voll schön, was du jetzt da so zusammenfasst, ist einfach auch die Kraft, die da hinwirkt sozusagen, dass man in der nächsten Generation was einlegt. Ganz was Besonderes, was du jetzt da erwähnt hast, ist der Aktionstag der Bäuerinnen. Wie kann man sich das vorstellen für alle, die was sie denken, hey, ich hätte auch gern so damit partizipiert, wo passieren die? Bleiben wir mal bei dir.
Also die passieren in den Volksschulen. Erste oder zweite Klasse wird von einer regionalen Bäuerin vor Ort, ist natürlich in einer Großstadt wie Wien schwierig, aber auch in den ländlichen Regionen oder über alle Bundesländer gibt es diesen Aktionstag.
Also in alle, also die Volksschulen werden dann zusammengefasst oder wie?
Nein.
Oder
genau, in jeder Gemeinde, dort wo eine Volksschule ist, kann die Direktorin oder die Klassenlehrerin mit der Ortsbäuerin vor Ort Kontakt aufnehmen und diesen Schulaktionstag buchen. Oft ist es die Bäuerin, die in die Volksschule geht und sagt, du, rund um den 15. 16. Oktober, wo der Welternährungs- und Weltlandfrauentag ist, kämen wir eine, maximal zwei Stunden in die Schule und täten als Bäuerinnen einfach einmal so den Erstkontakt herstellen, den Erst- oder Zweitklässlern erklären, ich bin die Bäuerin vor Ort, ich habe diesen, jenen Betrieb. Es gibt trotzdem auch immer wieder ein Schwerpunktthema. Jetzt die letzten Jahre hatten wir das Thema Kürbis, wo Kürbisse mitgenommen werden, wo Kerne verkostet werden, wo vielleicht ein Kürbiskernweckerl bocken wird, je nach Voraussetzungen, was halt auch die Volksschule hat. Oder ein Kürbiskernaufstrich mitgenommen wird, eine gesunde kleine Jausen dann zum Verkosten, weil Kinder haben auch dieses Schmecken und dieses Greifen teilweise nicht so intus. Oder sagen sie, haben Kürbiskerne noch nie in der Hand gehabt, geschweige denn kostet. Ja? Also da gibt es viele, viele Dinge, die wir da einfach sehr niederschwellig als Angebot mitnehmen. Wir reden dann auch von der heimischen Produktion, von den Gütesiegeln, wie man auch im Supermarkt erkennt, was ist österreichische Qualität, wo ist das einmal Gütesiegel, vielleicht gibt es auch dann noch ein Biosiegel oder ein gutes vom Bauernhofprodukt. All diese Dinge zeigt man das erste Mal her. Man macht dann auch kleine Spiele mit den Kindern und lädt sie im besten Fall dann auf einen Schule am Bauernhof Besuch ein oder unterbreitet eben das Angebot für die Pädagoginnen, was halt die Seminarbäuerinnen alles anbieten können.
Ich glaube, das ist voll ein wichtiger Punkt, ist, dass einfach eine Berührung passiert und darum finde ich, ich schätze das immer extrem, wenn Bäuerinnen oder jetzt auch Seminarbäuerinnen mit ihren Programmen in die Schulen kommen, weil einfach ich finde, dass die Kinder das nie vergessen, wenn eine Bäuerin da war. Also alles, was sie immer gemacht haben, Butter schütteln oder sowas, das wird ja, sicher genau. Mal ein paar Wochen daheim nachher auch produziert sozusagen oder weiter bearbeitet und sie vergessen es halt nie mehr wieder. Also das ist auch einfach ein Punkt, der ganz, ganz wesentlich ist. Wie schaut es mit der flächendeckenden Geschichte aus? Jeder, der was den Genuss hat, natürlich ist unvergessen, wie gesagt. Und auch einfach, glaube ich, vorher wichtiger Impuls. Erstens einmal, dass eine Bäuerin einmal zum Angreifen ist, dass man sich mal ein Bild auch von dem machen kann. Wer steckt da dahinter? Was weiß die alles? Und was kann an die erzählen? Und auch die Praxis einfach in die Schulklasse holt sozusagen. Also ihr Wort quasi da ausbreiten kann. Das ist schon sehr lässig. Aber wie kommt man da durchgängig quasi überall hin? Oder ist das dann, hängt es wieder von einer engagierten Bäuerin natürlich ab, von einer Ortsbäuerin oder was auch immer natürlich. Genau. Und wenn man jetzt sagt als Volksschule, man hätte es auch gern, oder auch bei der Seminarbäuerin ist es natürlich leicht, da kann ich jetzt einfach auf die Webseiten gehen und kann schauen, wo gibt es eine Seminarbäuerin und kann man sowas organisieren. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte gerne eine Bäuerin haben, oder geht das vielleicht auch nicht, genau, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wie kann man das ein bisschen vorantreiben sozusagen, dass man, wenn man jetzt so nicht in den Genuss käme, ist es voll schön, dass man das kriegen kann.
Also eine hundertprozentige Flächendeckung werden wir nie schaffen. Aber wir haben die Zahlen natürlich am Tisch und wir haben eine stetige Zunahme. Also wir sind mittlerweile bei über 2000 Bärinnen, die das jährlich machen und damit 40.000 Kinder jährlich erreichen. Wow. Und das sind schon tolle Zahlen, denke ich. Aber es ist natürlich schon vom Engagement der jeweiligen Funktionärin, der Ortsbäuerin oder Gemeindebäuerin abhängig, wie initiativ sie auf die Schule zugeht. Aber grundsätzlich kennt man sie in den Gemeinden, sage ich jetzt mal. Man weiß auch als Pädagogin oder Direktorin vor Ort, welche Betriebe haben wir da und wer ist die zuständige Gemeindebäuerin. Und dort kann man immer mal nachfragen. Und wenn es die Gemeindebäuerin selbst nicht macht, aus welchen Gründen auch immer, ist ja auch nicht jedermanns genau, Sache, nicht? Eine Stunde oder zwei in einer Klasse zu stehen, machen wir ja auch halt nicht täglich. Mhm. Aber trotzdem sind wir als Bäuerinnen die Expertinnen und wissen, von was wir reden, wenn wir es täglich draußen tun. Und da kann man noch immer zusammenreden und eine Nachbarbäuerin oder wem auch immer oder mit wem beauftragen oder eine andere Bäuerin fragen, ob sie es macht. Aber dort, wo Interesse dafür da ist, können wir es im Normalfall erfüllen.
Und zumindest mit einer Seminarbäuerin auf genau. Jeden Fall. Genau, dass die.
Die ist ja dann buchbar, nicht? Nur da haben wir halt dann wieder Beiträge, die zum Zahlen sind. Mhm. Als Bäuerin so den Erstkontakt herstellen, ist ja kostenfrei. Mhm.
Das ist auch überschaubar, glaube ich, kann man sicher. Also jetzt ja, die Kosten bei den Seminarbäuerinnen, wo ich mir die herhole, ist natürlich immer was, wo man vielleicht im Vorfeld, wir sagen auch immer zu den Schulen im Endeffekt, was wenn du jetzt beim ersten Eltern oben drauf, auch, keine Ahnung, ein Kerberl aufstößt und sagst, okay, wir taten das gern. Ich glaube, dass da immer viele Eltern bereit sind, da was reinzuhauen, dass man das auch finanzieren kann, dass man da eine Seminarbeirin zum Beispiel herholen kann. Du sagst jetzt, natürlich im ländlichen Bereich ist jetzt für eine Bäuerin oder Seminarbeirin einfacher oft, wie in die Städte. Wenn ich in der Stadt eine Seminarbeirin haben möchte oder Schule am Bauernhof, ist vielleicht ein bisschen herausfordernder, aber dennoch soll man es nicht unterlassen, eigentlich da nachzufragen, weil ich glaube, umso höher die Nachfrage oder umso mehr wird wahrscheinlich entstehen, dass man vielleicht da in Städten wie Wien einen Großteil der Kinder mal erwischt.
Also in Wien haben wir schon sehr viele Schulen, aber...
Da war es so notwendig.
Ja, es ist notwendig, aber wir haben da auch vor 2 oder 3 Jahren haben wir ein Projekt gestartet, wo auch niederösterreichische Seminarbäuerinnen in Wien auftreten durften, konnten, weil das ist ja auch immer gar nicht so einfach mit der Finanzierung. Und Wiener Schulen halt auch oft nicht bereit sind zum Zahlen, weil es halt einfach auch ein Aufwand ist, sage ich jetzt einmal, für eine Seminarbäuerin von Niederösterreich nach Wien zu fahren, ihr ganzes Equipment mitzunehmen. Und sie soll es ja nicht gratis machen. Also sie soll ja auch da ihren entsprechenden Stundenlohn haben. Aber wir sind da durchaus schon erfolgreich, weil Wien hat zwar nicht viele Seminarbäuerinnen, aber Wien hat ganz viele Schule am Bauernhofbetriebe. Und die funktionieren wirklich gut und werden auch wirklich in Anspruch genommen. Aber jede Schule, die Interesse an einer Seminarbäuerin Stunde hat, in welchem Format auch immer, gerne auf der Homepage nachschauen und Kontakt aufnehmen mit Seminarbäuerinnen im Umland von Wien. Und es gibt mit Sicherheit auch da ganz viele Lösungsmöglichkeiten, wo man sagt, man arrangiert sie und man macht sie was aus und lässt auch da Kinder in den Genuss davon kommen.
Voll. Und jetzt hast du gesagt, Schule am Bauernhof, natürlich voll lässig, wenn die Kinder noch am Hof fahren direkt, weil dann sehen sie halt einfach noch viel mehr und nehmen dann auch wirklich alles wahr, was halt je nachdem, was da anbaut oder produziert wird, in Wien gut möglich und auch öffentlich möglich. Und darum, von daher, genau, sollte man das auch ein bisschen ins Auge fassen.
Wir hören auch immer von den Eltern dieses positive Feedback von wie begeistert die Kinder dann erzählen, was sie am Bauernhof erlebt haben. Oder auch von den Schulbesuchen der Bäuerinnen sind sie oft schon so begeistert, dass sie dann wirklich beim Einkaufen drauf schauen und die Eltern darauf hinweisen, wo es einmal Gütesiegel zum Beispiel drauf ist oder nicht und was gesund ist und was nicht. Und da hätte man halt ganz viel zu tun, auch im normalen Regelschulbetrieb, wo für Bewusstseinsbildung, aber auch gesundheitliche Ernährungsbildung Platz hätte.
Und es wirkt auf jeden Fall. Mein Kleiner hat jetzt in der Volksschule Einkaufen mit Köpfchen mit der Heidi-Schitter. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Vielen Dank.
Ja, und ist heimgekommen nachher natürlich und hat erzählt. Und es ist schon spannend. Auf einmal sind wir so 2, 3 Tage später sind wir gesessen und haben gefrühstückt ganz normal und gerade ist Joghurt um und sagt, ah, da ist das arme Bio-Gütesiegel drauf. Ja. Hat er dann einfach wiederholt. Und es ist einfach schon cool, wenn es einfach nachher am Point of Sale sind und wirklich die Berührung haben mit den Produkten. Es ist einfach extrem viel wert. Natürlich können Pädagoginnen auch engagiert sein und sich in die Themen einbringen, aber es ist halt einfach nicht am Lehrplan in dem Sinn und darum ist, glaube ich, so ein Impuls auch gut. Einerseits für die Kinder, dass das einfach was Nachhaltiges ist, was sie mitnehmen, aber andererseits natürlich auch vielleicht, dass man die Lehrerinnen infiziert mit dem, dass man sie denkt, als Pädagogin, hey, das könnte ich ja zukünftig ein bisschen mehr in meinen Unterricht integrieren. Und das, glaube ich, immer arbeiten wir alle dran, aber wie soll ich sagen, ein Schritt für Schritt entwickeln wir da weiter oder beziehungsweise dann wir das auch anschieben. Aber ich glaube, das ja, wird einfach eine kontinuierliche Tätigkeit sein und glaube ich, so wichtig wie noch nie, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil durch das, dass Männer und Frauen jetzt berufstätig sind und die Betreuung der Kinder ein bisschen ausgelagert wird, ist einfach auch ganz wichtig, dass man das auch mitdenkt, dass dieses Wissen rund um Lebensmittel, rund um einen guten Zugang zum Essen zu erlernen, auch im schulischen Kontext mehr berücksichtigt werden muss einfach, weil es...
Ja, es steht und fällt mit den Händen Personen. Ja,
total.
Und ich war in Wiener Schulen auch schon dabei, bei Seminarbäuerinnen einsetze. Also es gibt so tolle Wiener Schulen, die das wirklich erleben, denen das auch wichtig ist, die das wirklich im Jahreskreislauf immer wieder mit einbauen, das Thema Ernährung und Landwirtschaft. Also wirklich beachtlich.
Ja, voll schön. Ja, ich glaube, da tut sich auch was und ist echt voll schön, wo man dort hinschaut, natürlich, wo Engagement ist und dass Dinge, also dass man was noch vorantreiben muss, vielleicht in einem oder anderen Bereich, ist sowieso immer so. Du hast jetzt zuerst was gesagt, was ganz spannend ist, Frauen im internationalen Jahr der Bayerinnen mal international zu schauen, ist ganz spannend, wie Frauen eigentlich in der Landwirtschaft in anderen Ländern, in Billiglohnländern arbeiten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sehr oft wird das argumentiert, ja, ist eh super, wenn man da vom Ausland die Dinge oft billig kauft, weil dann haben die Lebensgrundlage, weil sie dann einfach auch produzieren können überhaupt. Wenn sie die exportieren würden, würden sie vielleicht gar keine Lebensgrundlage für das haben. Kann man so argumentieren. Andererseits kauft man es halt meistens nicht aus dem Grund, sondern meistens, weil es billig ist und weil man da Menschen ausbeuten und im Besonderen auch Frauen. Wenn du das jetzt, oder weil du es erst so ein bisschen hergeholt hast, wie schaut es um die Bayerinnen international aus?
Ja, uns muss bewusst sein, dass 50% der weltweiten Lebensmittelproduktion von Frauen bewerkstelligt wird. 39% der globalen landwirtschaftlichen Arbeitskräfte sind Frauen. Und die UNO hat das Land das Jahr deshalb ausgerufen und wir haben da eine super Awareness-Schleife von den Farben des Logos, das die UNO zu diesem Jahr, Internationales Jahr der Bäuerin, ausgerufen hat. Und die hätte ich da gern mitbringen, weil ich trage meine relativ konsequent und ich werde total oft angesprochen drauf, was denn das für eine Schleife ist. Man kennt Pink Ribbon, nicht? Aber ja, das ist halt jetzt unser Bäuerinnen-Ribbon. Und
wie soll das gleich drauf tun?
Tu das, aber stich dich nicht ein. Warum hat es die UNO gemacht? Weil es einfach wichtig ist, hinzuschauen, dass Frauen diese Leistungen oft im Hintergrund tätigen. Und im globalen Kontext ist auch zum sehen, dass Frauen einfach trotzdem noch immer diskriminiert werden, dass Frauen weltweit viel schwieriger Zugang zu Land haben, viel schwieriger Zugang zu Ressourcen haben und schon noch auch benachteiligt werden. Da sind wir in Österreich in einem gelobten Land unterwegs, sage ich jetzt einmal, mit all den Absicherungen, die wir auch als Frauen haben und Zugängen und grundsätzlich in der Gleichstellung. Aber weltweit schaut das halt nochmal ganz anders aus. Und das darf man sich in so einem Jahr einmal bewusst machen und das auch von einer anderen Seite sehen oder auch den Blick über den Tellerrand einmal tätigen, um wertzuschätzen, wie man eigentlich selber leben darf.
Das haben wir schon sehr, sehr privilegiert. Und jetzt natürlich ist dann immer so, man schaut irgendwo anders hin und es ist immer in vielen anderen Ländern natürlich ein größerer Missstand oder sowas, wo man sich dann denkt, na, uns geht es eh voll gut. Aber wo wir dann wieder zu Österreich zurückkehren, wie geht es uns denn in der Gleichstellung? Jetzt nicht aus der Perspektive natürlich, dass andere schlechter geht, sondern aus der Perspektive, dass wir in absolutem Wohlstand leben, eines der reichsten Länder weltweit sind. Wie geht es uns da in der Stellung Frau in der Landwirtschaft?
Ja, wie geht es uns als Frauen in der Landwirtschaft? Grundsätzlich gleichgestellt, würde ich mal sagen. Von Zugang zu Ressourcen, von Absicherung, wie auch immer. Aber natürlich ist es uns ein riesengroßes Anliegen, in dieser männerdominierten Agrarbubble, sage ich jetzt einmal, auch als Frauen mitzugestalten, uns einzubringen. Die weiblichen Sichtweisen sind trotzdem anders wie die männlichen. Und wir haben da ja seit 2017 unsere Charta für partnerschaftliche Interessensvertretung, die damals von allen Landesbäuerinnen mit ihren Landwirtschaftskammerpräsidenten unterschrieben worden sind, einfach um an dem Thema weiterzuarbeiten, partnerschaftlich heranzugehen, dass einfach auch mehr Frauen Funktionen annehmen. Frauen, haben wir vorher gesagt, leisten so ungeheuer viel. Sie decken so viel ab. Frauen arbeiten auf den Betrieben, sie sind ehrenamtlich engagiert. Ob das jetzt in der Gemeinde ist, in der Pfarr ist, im Ehrenamt ist, sie helfen überall mit. Und dann aber in agrarpolitischen Gremien doch noch sehr unterrepräsentiert. Also von einer paritätischen Gleichbesetzung weit, meilenweit entfernt. Und wir haben in unserer Charta damals gefordert oder gemeinschaftlich halt festgelegt, als erstes mittelfristiges Ziel von einem Frauenanteil von 30% zu haben. Und dann kommt natürlich sofort immer das Thema Quotenfrau. Nein, wir sind keine Quotenfrauen, wir sind Topfrauen, die mit Kompetenz und Weitblick einfach zu Themen im agrarischen Bereich mitdenken, mitreden und mitgestalten wollen, weil es daheim auf den Betrieben nämlich auch so passiert. Es wird am Familientisch auch Politik gemacht, sage ich immer im weitesten Sinn, weil oft dann auch immer so die Scheu vor Interessenvertretung oder politischen Funktionen bei den Frauen vorhanden ist. Aber man einigt sich ja am Küchentisch über betriebliche Entscheidungen, über familiäre Entscheidungen, was auch immer. Ja. Und genauso ist es letztendlich auch in der Politik. Und wir sind in der Bäuerinnenorganisation ja toll aufgestellt mit unserem Lehrgang für professionelle Vertretungsarbeit, den wir auch seit mittlerweile 14 Jahren, glaube ich, haben, seit 2011, wo wir Frauen also ein bisschen ein Rüstzeug mit auf den Weg geben, in 5 zweitägigen Modulen mit einer obligatorischen Abschlussreise dann nach Brüssel, um auch dort die Institutionen kennenzulernen, einfach den Frauen in der Persönlichkeitsbildung, in der agrarpolitischen Kompetenz, im Auftreten einfach Stärkung angedeihen lassen, viele Bäuerinnen diesen Zusammenlehrgang mittlerweile absolviert haben, sie dann leichter für eine Funktion entscheiden und wir einfach sagen, das ist das Produkt aus der Bäuerinnenorganisation der letzten Jahre, was wirklich perfekt ist, wo wir ganz viel positives Feedback kriegen, wo wir Frauen einfach wirklich den Rücken stärken.
Mhm. Voll schön wahrzunehmen. Dass da was gemacht wird und dass man einfach auch, ja, wie du jetzt sagst, im familiären Umfeld eigentlich das schon auch sehr oft vorgelebt wird. Genau. Mhm. Manchmal natürlich auch nicht. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir nur am Weg dorthin sind. Also ich nehme natürlich schon wahr, dass sehr männerdominiert die Landwirtschaft auch noch in vielen Bereichen ist und manchmal die Frauen auch mit dabei sind sozusagen und oft Frauen nachher auch in die Führung kommen. Aber jetzt sind wir beim Drittel ungefähr jetzt da, bei dem würde ich jetzt auch so einschätzen vom Gefühl her, dass beim Drittel ist die Frau wirklich gleichwertig in der Entscheidung, würde ich fast meinen. Beim Drittel ist man noch Wiegelwogel und beim Drittel ist es auch vielleicht nur so, dass wirklich nur sehr patriarchisch eigentlich auch die Führung ist. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht einmal was Landwirtschaftliches, sondern im Generellen wahrscheinlich sogar.
Aber ich wage zu behaupten, dass die zukunftsträchtigeren Betriebe die sind, wo die Frauen eine Mitsprache haben.
Genau, ja, weil du das auch zuerst gesagt hast, natürlich Frauen die Weiblichkeit da einbringen auch. Und jetzt in dem Sinn, wo jetzt, wie zuerst hast du auch gesagt, so der Betrieb, wo die Frau das nachher führt, nachher macht sie einfach andere Sachen, sie macht ein bisschen Direktvermarktung oder lässt neue Dinge entstehen, vielleicht ein Urlaub am Bauernhof oder was auch immer. Also jetzt neue Vertriebswege quasi, die einfach auch natürlich jetzt weiblich dominiert sind oft.
Was ja, nicht passiert. Nur. Wir haben viele Betriebsführerinnen, die ihren eigenen Betriebszweig in der agrarischen Produktion haben, die einen Zuchtschweinebetrieb voll betreuen oder stemmen, wie er immer mal das bezeichnen will.
Und ist das dann anders? Wird das anders geführt? Würdest du sagen, jetzt, wenn das jemand wirklich so betreibt, dass diese Frau dann, wenn du hinschaust, du wirst jetzt die eine oder andere im Kopf haben, führt sie das anders als Frau jetzt, wie ein Mann? Sind das zwei andere Zugänge ein bisschen, beide erfolgreich in ihrer Weise? Oder ist doch eigentlich so, dass die Frau ihren Mann steht?
Also ich glaube, das kommt immer auf die Persönlichkeiten an. Aber ich kann es zum Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, wie ich dann wirklich öfters unterwegs war. Ich war bei uns am Milchbetrieb, mein Mann hat immer, also überwiegenden Teil gemolken und ich war meistens für die Kälber zuständig und mir war das halt einfach wichtig und ich habe halt geglaubt, nur ich kann die Kälber so füttern, dass sie keinen Durchfall kriegen, dass sie nicht krank werden und das war das, was mich immer total erfüllt hat, wenn du da 15, 15 Käferl stehen hast und er jetzt ist gesund und jetzt trinkt mit Wonne und Freude voller Energie ihr Milch, als du hast eine Partie, die krank ist und rotzt und warnt und keinen Appetit hat und trennst, was weiß ich immer. Ja. Und für mich war das so schwierig loszulassen, dass auch mein Mann und der Bub die können genauso gut machen können. Ja? Aber das war so immer mein mütterlicher, weiß ich nicht, Auftrag Instinkt oder Instinkt oder was auch immer. Und mein Mann hat dann einmal gesagt, hey, wir kennen das auch ohne die genauso gut.
Aber sie machen es anders.
Sie machen es wahrscheinlich anders, ja. Und ich glaube, dass Frauen auch eine andere Denkweise haben, nämlich eine rationellere, weil wir sonst unsere vielen Aufgaben, die wir so im Alltag zu bewältigen haben, nicht unterbringen. Von Haushalt über Garten, Kinderbetreuung, vielleicht auch noch eine Oma, für die man einkaufen muss oder was auch immer. Ja? Und trotzdem, aber das ist ja nicht nur bei Bäuerinnen so, das ist ja auch bei berufstätigen Frauen so. Die haben ja auch die ganze Care-Arbeit, Haushaltsführung, was auch immer nebenbei zu bewerkstelligen. Nur im überwiegenden Teil. Genau. Also von 50-50 sind wir weit entfernt. Ich sage nicht, dass es so sein muss, ja. Aber man hat als Frau da einfach eine andere Denkweise entwickelt, glaube ich. Weil man muss dann auch noch mitdenken für die Schulkinder und was braucht er für die Schule. Und morgen hat er Schwimmen und da hat er Fußballtraining und da schießt mich tot, was auch immer, ja. Also da lastet schon extrem viel auf den Frauen. Und das prägt natürlich auch über Generationen.
Genau, nach wie vor lastet da viel, wie du sagst, aber andererseits ist auch das unsere größte Kompetenz, die wir eigentlich einbringen könnten in die Gesellschaft sozusagen, in alle politischen Dinge und in alle unternehmerischen Dinge. Und da folgt gleich meine nächste Frage sozusagen. Du bist ja Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Österreich und hast auch bist in der Kammer tätig, bist Nationalratsabgeordnete und im politischen Bereich einfach tätig, wo schon ganz klar für mein Gefühl immer wenig Weiblichkeit zu spüren ist und wo die Weiblichkeit sich äußert, auch nicht so wahrgenommen wird, weil man einfach diese, und das wirf ich jetzt gar nicht vor, der Männlichkeit, sondern eher eigentlich, weil es einfach nicht da ist. Man kann mit dem eigentlich vielleicht auch gar nichts anfangen. Man kann es nicht einordnen. Man hat immer jetzt, wenn du es so wahrnimmst, da ist ein ganz klarer Diskurs oder ganz klare Kommunikation und so weiter, die einfach über Jahrzehnte, Jahrhunderte geprägt ist, männlich. Und jetzt kommt da eine Frau und sagt irgendwas, dass das nicht wahrgenommen wird, ist für mich jetzt nicht verwunderlich. Die Frage ist nur, wie eröffnet ihr das Ganze? Du hast jetzt erst gesagt, eine Quotenfrau natürlich, wird immer viel diskutiert, soll man da wen hinsitzen? Ich finde immer, man soll keine Frau hinsitzen, die was dann zu einem Mann wird, sondern man soll eine Frau hinsitzen, weil man Weiblichkeit dort haben möchte und diese weibliche Sicht einbracht haben möchte. Und die ist einfach komplett anders, das ist ein anderer Zugang. Das wäre ein anderer Zugang, aber er muss gehört werden und auch ernst genommen werden, dass er überhaupt noch im System gelebt werden kann. Wie geht's dir da in der männerdominierten dem männerdominierten Bereich, wo du als Frau dann da bist, mit deiner Weiblichkeit? Ich weiß jetzt nicht genau, ob du das alles so sagen kannst. Mir ist da nie so, aber es war voll schön, wenn du das mit uns teilst, weil es auch, glaube ich, was ganz Wichtiges ist, dass wir das mehr und mehr ansprechen, wie es uns geht. Natürlich kann man immer sich gut arrangieren und in dieser Männerwelt mitspielen, das geht sowieso immer. Das ist ganz klar, weil das haben wir erklären, sonst würde man, also jetzt bin ich auch ein Kind der 70er sozusagen und weiß, wie ich mich in denen Bereiche bewegen muss, dass ich trotzdem meine Dinge durchbringe oder auch überhaupt gehört werde und so weiter. Und ich muss halt da ein bisschen abschweifen von dem, was vielleicht meine intuitive Geschichte wäre. Und jetzt darf mich interessieren, wenn du da so offen sein magst, wie ist dein Leben dort?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich bin ja jetzt wirklich seit mehr als 15 Jahren in der Interessenvertretung tätig und ich wäre dort nicht, wenn mich nicht ein Mann vorgeschlagen hätte, an seiner Stelle dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat.
Und geht natürlich nicht anders, weil meistens ein Mann vorher da gesessen
ist. Ja, weil die Funktionen natürlich nicht aus dem Boden wachsen wie die Schwammerl, sondern überall dort, wo eine Frau einen Platz kriegt oder angeboten bekommt, muss einmal ein Mann weichen. Das ist einmal das Grundsätzliche. Genau, und dann erlebt man schon im Laufe der Zeit ganz viele unterschiedlichste Gegebenheiten von Männern, die auch als kompetent wahrnehmen. Es gibt aber auch Führungspersönlichkeiten oder Männer, die einfach nur fürs Foto brauchen, damit halt nicht nur Männer dort stehen. Es gibt aber auch noch Männer, die merken nicht einmal, wenn sie ein Gruppenfoto nur mit Männern machen. Also das gibt es auch. Und das sollte man ja auch glauben, dass das im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr so sein sollte. Es sind die Ellbogen, die Männer ausfahren, schon auch hart. aber man kann auch durchaus bei Frauen Dinge erleben, wo man das Gefühl hat, man wird als Frau immer mit anderen Maßen gemessen, als Männer gemessen werden. Das Auftreten, die Sprache, die Aussage. Ich habe das oft erlebt, dass bei mir ganz besonders genau hingehört wird, was hat sie zum Sagen oder was hat sie nicht zum Sagen oder wie kompetent ist sie dort oder wie kompetent ist sie da. Also wir haben da schon noch einen weiten Weg vor uns. Und wie gesagt, es liegt einfach auch an den unterschiedlichen Persönlichkeiten, wie sie damit umgehen. Also es, wie gesagt, es gelingt manchen gut, weil es für die selbstverständlich ist. Und ich könnte einige aufzählen, die damit einfach auch ein Problem haben. Oder wo die das gar nicht persönlich meinen oder bes meinen, aber das ist einfach nicht auf ihren Schirm, dass sie auch eine Frau einmal um ihre Meinung fragen. Zu Themen, die anstehen, zu Herausforderungen. Wie siehst du das? Du bist zwar dabei, aber ja.
Du wirst so proaktiv. Wird man oft nicht gehört, sozusagen.
Man wird auch nicht darum gefragt. Also, wenn man was sagt, gehört ja, aber oftmals gar nicht proaktiv um eine Meinung gefragt. Und dann gibt es wieder welche, die geben an Aufgaben, die fragen um Zugänge, um Sichtweisen. Ah, die gibt es. Also, viel, vielschichtig.
Ja. An dem muss man sich ein bisschen festhalten. Würdest du sagen, dass du ab und zu ein bisschen der Weiblichkeit zurückstecken musst, um auch mehr gesehen werden oder um Dinge durchzubringen? Oder gelingt es dir schon immer, deine Weiblichkeit dann trotzdem nach außen zu tragen sozusagen oder einzubringen so viel besser?
Ich weiß nicht. Ich glaube, dass man mit Authentizität und mit dem, wie man halt so ist, einfach auch immer am weitesten kommt. Verstellen, verbiegen, Weiblichkeit zurückfahren und männlicher zu sein, davon halte ich überhaupt nichts. Ich glaube, ehrlich, echt und persönlich wertschätzend ist für mich immer der bessere Weg gewesen.
Voll schön, dass du aufrichtig bist mit uns. Und jetzt zum Abschluss würde ich dich voll gerne noch bitten, dass du uns Dinge nochmal mitgibst, die was dir wichtig sind für die Frau in der Landwirtschaft.
Also als Frau in der Landwirtschaft hat man mit Sicherheit seinen Platz und es wird eine Landwirtschaft ohne Frauen aus meiner Sicht auch nicht geben. Ich glaube, dass die erfolgreicheren Betriebe auch die sind, wo Frauen mitwirken, wo Frauen dabei sind und wenn sie nicht proaktiv im täglichen Leben dann teilnehmen, weil sie außer landwirtschaftlich berufstätig sind, dann sind sie doch eingebunden am Tisch, in Entscheidungen, in der unternehmerischen Gestaltung, wo es auch immer. Davon bin ich überzeugt. Und für mich ist es ja auch immer so, ein bisschen eine Vorbildwirkung zu haben und zu sein als Motivator für junge Leute, so viel Wissen weiterzugeben, aber auch Erfahrungen, ehrliche Erfahrungen. Und ich bin überzeugt davon, dass Frauen ihren Weg machen, wenn sie das auch wollen. Weil Frauen einfach auch unheimlich stark sind, weil Frauen auch die Bäuerinnenorganisation haben, wo sie sich einbringen können, wo sie wahnsinnig viel Nutzen auch für sich selber herausziehen können. Und weil es eine Gemeinschaft ist, die durchaus Kraft gibt, die auch eint. In Herausforderungen, in Sorgen, in, wie soll ich sagen, Dingen, die wir noch ändern wollen, Dinge, die wir aber gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Dazu braucht es am Ende des Tages auch die Politik, keine Frage, weil sonst bleibt man halt ein NGO. Und das ist wichtig, auch das zu vermitteln. Was mir aber auch ganz wichtig ist, ist immer wieder auf das Demokratieverständnis hinzuweisen, weil es gibt natürlich ganz viele Dinge, die man gern hätte oder die notwendig wären. Aber am Ende des Tages braucht man dafür einfach Mehrheiten, weil nur so funktioniert Demokratie. Und Demokratie ist halt oftmals ein Finden von Kompromissen, zu einer Lösung zu kommen. Das gebe ich urgern Frauen mit. Und grundsätzlich bin ich eine, die eher bestärkend und am positiven Zugang hat, weil nur Jammerrad und nur alles schlecht sehen bringt dann keinen Millimeter weiter. ganz im Gegenteil, es beginnt sich die Negativspirale abwärts zu drehen und davon bin ich kein Fan. Ich bin immer positiv, motivierend und bestärkend und da im Besonderen für Frauen unterwegs.
Voll schön, dass du dich für die Frauen einfach stark machst. Und glaube ich, voll spannend für uns alle, auch für euch zum Zuhören, mal ein bisschen dich als Person wahrzunehmen. Danke für deine Offenheit und dein Zugang. Wenn ihr interessiert seid, noch mehr Bäuerinnen ein bisschen besser im Fokus zu haben, dann gibt's jetzt eine Webseite Bäuerinnen im Fokus vom Ministerium, wo einzelne Bäuerinnen vor den Vorhang geholt werden. Finde ich voll spannend. Da habe ich mir ein paar Sachen von dir rausgesucht. Herzlichen Dank, liebe Irene, dass du mit mir jetzt diese Stunde verbracht hast und wir ein bisschen Einblick ins Bäuerinnenleben gekriegt haben. Vielen Dank.
Danke, es hat mir total Spaß gemacht, mit dir jetzt zum Plaudern. Und weil du das angesprochen hast, bäuerinimfokus.at ist die neue Plattform vom Ministerium. Aber auch der USB des Internationalen Jahres der Bäuerin, wo wir einfach die Sichtbarkeit von Frauen aus ihren unterschiedlichsten Lebenswelten im agrarischen Bereich auf Social Media ganz viel Präsenz verschaffen wollen, damit einfach das Bewusstsein für die heimische Produktion durch Bäuerinnen und Bauern letztlich auch gestärkt wird.
Danke auch für die Schleife.
Gerne.
Ich bin ja eigentlich auf dem Bauernhof daheim.
Also darfst du das tragen?
Darf ich das tragen, ausnahmsweise. Herzlichen Dank und schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Interesse habt, uns mit uns in den Austausch zu gehen, könnt ihr uns natürlich auch Kommentare da lassen. Voll gern. Pfiat euch.
Danke, pfiat euch.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.